Herzlich willkommen zu der neuesten Folge des Game Changer Podcastes. Und für heute habe ich mir was überlegt, was eigentlich LinkedIn schon sehr, sehr lange braucht. Man liest überall immer irgendwelche Beiträge, ja, Mitarbeiter hier und Mitarbeiter da und die Führungskräfte müssen ja dieses machen und das ist ein Führungsthema und ein Thema für die Geschäftsführung und so weiter und so weiter. Und in den meisten Fällen stimmt das ja auch, also zumindest kann ich das immer argumentieren und auch den Ball zurückspielen. Das Problem ist aber, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar keine Ahnung von der Belastung und von den Aufgaben und Pflichten von Führungskräften der Geschäftsführung haben, weil es halt auch einfach Dinge gibt, die sie nicht wissen. Also Reporting, Verantwortung, Budgets, andere Kämpfe, von denen man das vielleicht gar nicht so sieht. Also das heißt eigentlich, sie haben ihre eigenen Kriegsnebenschauplätze, von denen andere Menschen gar nicht wissen, was da eigentlich gemacht wird. Und dann kann es natürlich sein, dass man ab und zu mal den Blick verliert. Und das versuchen wir heute mal so ein bisschen mal zu durchleuchten. Wollen hier gar keine Ratschläge geben, was man da machen muss, aber einfach mal erstmal aufklären und sagen, wie ist das Leben eigentlich so? Und wie merkt man auch, dass auch vielleicht auch ein Geschäftsführer mal überanstrengend ist oder überfordert ist, was ja auch total normal ist, weil es auch nur ein Mensch ist, der oder die mit ganz normalen alltäglichen Problemen kämpfen kann und wahrscheinlich auch Führung gar nicht gelernt hat. Und noch ein paar andere Fragen. Und da habe ich mir ganz, ganz viele Gedanken gemacht. Wen lade ich dazu? Will ich da einen sehr allglatten Menschen haben? Natürlich nicht. Ich will ja nicht jemanden haben, der hier mit den drei Prinzipien der Führung ankommt und uns irgendwelche Sachen erzählt, die wir alle schon wissen. Will ich jemanden haben, der komplett gegen den Strom schwimmt? Ja, es könnte eher der Fall sein. Aber dann brauchen wir auch noch den Social Proof. Und der Social Proof ist, wo gibt es viele Menschen? Und ich habe mir geguckt. Ich lade jemanden ein, der tatsächlich von einem der größten Konzerne des Landes kommt, mit ganz vielen Menschen, aber auch ganz, ganz vielen Kundinnen und Kunden gearbeitet hat und sich dann den Weg nach oben erarbeitet hat mit all seinen Horrorszenarien, Annehmlichkeiten und so weiter und so weiter und dann irgendwann den Exit gemacht hat. Und bei mir ist heute zu Gast die liebe Alexandra Tkaczynko.
Ich werde fast ein bisschen rot. Hi, Teuge.
Lange Intros zeugen immer von Respekt, Anerkennung und Wertschätzung, in meinem Falle. Und ich habe mir da tatsächlich auch einiges sehr spontan einfallen lassen. Aber eigentlich, ja, du hast das ja halt durchgemacht. Du hast ja auch deine eigene Geschichte, warum du irgendwann mal rausgegangen bist. Du warst bei der Schwarzgruppe, ja, kannst du gleich selber erzählen. Du warst bei der Schwarzgruppe, eines der größten Unternehmen in Deutschland. Ein radikal sich schnell verändertes Unternehmen in einem vermeintlich langweiligen Markt und in es passieren halt immer so große Sachen in so großen Unternehmen, die halt auch nicht immer schön sind, ja, und man schafft es auch nicht in einem Unternehmen mit, weiß nicht, 80.000, 100.000 Leuten, vielleicht noch mehr, ich weiß es nicht, auch wirklich jeden mitzunehmen. Das ist vollkommen normal, aber du kannst uns ja heute mal aufklären, welche Kämpfe so ein Geschäftsführer oder so ein, weiß nicht, was es da alles gibt, ne, Bereichsleiter oder sowas, was der da halt auch wirklich den ganzen Tag machen muss und wie man da vielleicht entgegensteuern muss. Aber gerne stellst du dich vor für die zwei Leute, die dich wahrscheinlich nicht kennen.
Dann vielen lieben Dank nochmal für das tolle Intro. Ja, mein Name ist Alex Tkaczynko und wie der Teuge schon gesagt hat, ich bin Konzernkind und habe mich dann mal nebenberuflich selbstständig gemacht und jetzt dann irgendwann den Exit gestartet. Und jetzt begleite ich Geschäftsführer, Entscheider, Inhaber dabei, richtig zu kommunizieren, sich selbst zu führen, Führung von der Pike auf zu lernen, denn das ist ein Thema, was uns alle betrifft, insbesondere Selbstführung. Ja, das ist ein riesengroßer Brocken. Und auch im Konzern ist das gang und gäbe, dass dort die unterschiedlichsten Bereiche Management, also sei es von Gruppenleiter, Teamleiter, Bereichsleiter, Geschäftsführer, Geschäftsleiter, egal wie wir sie nennen wollen, jeder hatte seine eigenen Kämpfe. Nur ist halt ganz oft eben das Verständnis vom unteren Management, also zum Beispiel Teamleiter, Gruppenleiter, überhaupt nicht gegeben. Was macht denn so ein Geschäftsleiter? Was macht denn so ein Geschäftsführer? Was hat der denn für Kämpfe auszutragen? Was hat er denn privat auch auf dem Kerbholz? Und da begleite ich die Jungs und Mädels und unterstütze die da. Ja, das ist das, was ich den ganzen Tag so treibe.
Ich gehöre zu den Menschen. Ich glaube nicht, dass man Führung lernen kann. Man kann Selbstführung lernen, das glaube ich schon. Ich glaube nicht daran, dass man Führung lernen kann. Aber bleiben wir mal bei dem zweiten Teil, bei der Selbstführung. Ich kenne das selber. Du hast manchmal einen stressigen Tag. Du hast so viele Sachen. Der Kopf arbeitet ja permanent. Ja, als ich Mitarbeiter war, war ich auch schon sehr, sehr engagiert und extrem motiviert. Aber wenn du ein Geschäft leitest, dann hört der Kopf ja nie auf. Du denkst ja immer nur, du bist ja permanent in diesem Business-Modus. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ja egal. Aber man hat manchmal nicht so den Blick für andere. Was ich aber hinterher gelernt habe, war wirklich so Sachen, dass ich mich selber führen musste. Und das fing bei mir an mit einer Auszeit hier, mir auch mal einzugestehen, hey, ich hatte es mir verdient, dass ich einfach mal ein bisschen früher gehe. Auch wenn heute immer noch so diese Sachen kommen, so, nee, du kannst ja einfach nicht früher gehen, wenn noch Leute im Büro sind, ja, steht dir gar nicht zu. Was bist du denn für ein Beispiel oder so? Ich bin da ganz, ganz konservativ, aber Selbstführung ist wirklich so, ist auch kein Endzustand. Also ich persönlich, mir fällt es schwer, mir das als Endzustand vorzustellen, dass es den gibt. Das ist, glaube ich, so eine permanente Arbeit. Und es hat mir immer geholfen, wenn jemand anderer mitgemacht hat. So selber macht man das, glaube ich, gar nicht. Oder irre ich mich?
Ich würde es, glaube ich, Commitment nennen. Plus dieser äußere Druck. Das ist ja, dass man ja auch empfiehlt, wenn du zum Beispiel ein gewisses Umsatzziel hast oder wenn du irgendwie in 3 Monaten Sixpack haben willst oder so, dann sagt man ja auch, nimm eine Sprachmemo auf und schick das an 5 deiner engsten Freunde, dass du genau dieses Commitment hast und die werden dich dann nerven, dass du dann in 3 Monaten dieses Sixpack hast. Die werden dich dann nerven, dass du jetzt plötzlich doch den Döner essen möchtest. Das heißt, über einen gewissen äußeren Druck kann das sehr, sehr gut funktionieren, dass du dann so committed bist, dass du sagst, boah, ich gebe mir nicht die Blöße und gebe jetzt auf, weil das kratzt am Ego. Das kratzt am Ego. Darauf habe ich keinen Bock mehr dann anzuhören, dass ich jetzt in 3 Monaten noch eine Bierwampe habe, anstatt das Sixpack, ne, um das so ein bisschen bildlich zu nehmen. Ich bin aber total bei dir, dass auch das Thema Selbstführung, das ist ein permanentes Learning, das ist ja auch wie Persönlichkeitsentwicklung. Du kommst, also was zur Hölle soll der Endzustand sein? Was soll das überhaupt bedeuten? Ich glaube, keiner von uns kann das wirklich beschreiben oder in Worte fassen. Wir können immer nur Zwischenziele definieren, einfach aufgrund dessen, dass unser aktuelles Ich mit all unseren Schwächen, Stärken und Charaktereigenschaften und Erfahrungen gar nicht zu 100% sagen kann, naja, wie wird denn das Ziel-Ich dann ganz genau sein? Wir können das malen, wir können das visualisieren und uns gewisse Themen dort eben raussuchen, wie zum Beispiel, ich werde jeden Morgen meditieren oder ich werde alle 3 Monate in den Urlaub fahren. Also solche Zwischenetappen sich einzubauen. Trotz dessen ist das ein fortlaufender Prozess. So. Und die meisten haben ein ganz, ganz großes Thema damit, weil die schludern. Also die schludern mit sich selber. Die Erwartungshaltung ist, hey, ich sage zum Beispiel meinem Mitarbeiter, dass er das umsetzt. Oder ich sage auch einem besten Freund, hey, kümmere dich doch darum, du bist total ausgelaugt, fahr mal in Urlaub. Und der beste Freund sagt, ach, danke, dass du mir das gesagt hast. Okay, ich setze es jetzt um. Aber bei uns selber fällt es uns eben ganz oft sehr, sehr schwer, dort diese Grenze zu setzen und zu sagen, würde ich, wenn ich mich von außen betrachten würde, das so lange hinnehmen, wie ich es jetzt aktuell tue, oder hätte ich schon längst die Bremse gezogen, die Handbremse angezogen und hätte da etwas geändert an meinem Verhalten?
Ja, ich glaube auch, dass dieses Eingeständnis relativ kompliziert ist, dass man sich das wirklich eingestehen muss, dass man vielleicht einige Sachen auch gar nicht kann, ja, oder einfach mal an irgendwas arbeiten muss. Also es ist ja nicht mal schlecht. Ne? Also es geht ja nicht nur darum, dass wir lernen müssen, sondern auch lernen müssen, mit uns rücksichtsvoll umzugehen. Aber es gibt halt auch diese Themen, die Geschäftsführer haben. Man stellt sich das ja immer vor, ja, die haben ganz klar Papierkram und diskutieren mit dem Finanzamt und der Stadt und was weiß ich und Kunden und Lieferanten. Und häufig ist es ja in jedem Unternehmen, ich glaube auch bei der Schwarzgruppe und auch bei allen anderen, dass je weiter unten in der Hierarchie die Leute sind, desto mehr schimpfen sie dann Richtung der Obigen. Und oben sich selber einzugestehen, oh, scheiße, ey, irgendwie kriege ich das mit dieser Führungsthematik nicht hin. Irgendwie habe ich da eine Baustelle. Ich glaube, das will man, glaube ich, gar nicht wahrhaben. Was ist denn, gibt es so ein Muster, was man erkennen kann, dass man sagt, Führungskräfte, die wirklich an sich arbeiten müssen, im Sinne einer zukünftigen besseren Zusammenarbeit mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, haben sehr häufig Faktor A, B, C, D ausgeprägt. Kann man da so ein Muster benennen?
Schon. Also sagen wir mal so, ja, die meisten denken ja gar nicht in dem Muster mit, oh, ich habe ein Problem mit Führung, weil das ist die Ursache, das ist wie bei einer Krankheit, ne? Kannst du jetzt googeln, plötzlich hast du Krebs, leider Gottes, wenn man plötzlich anfängt, seine Symptome zu googeln. Genau dasselbe ist auch mit der Führung, dass unterschiedliche Symptome darauf hindeuten, dass die Ursache eben die ist, dass man einfach nicht gut genug führt, dass man nicht die richtigen Werkzeuge benutzt. Das ist beispielsweise, dass die Mitarbeiter einem nicht vertrauen, dass die sich vor einem verschließen, dass dort ganz, ganz viele demotiviert sind, dass dann auch solche Themen kommen wie, deine Vertriebsmitarbeiter kennen ihre Zahlen nicht. Auch das hat was mit Führung zu tun. Kennen die nicht? Was hast du an die kommuniziert? Ist die Erwartungshaltung überhaupt
mehr?
Ich erlebe es
mehr. Einfach noch mehr.
Alpha, mehr Umsatz, egal was wirklich die heißt, es sind.
Ja, das ist ja so. Wir wollen einfach nur mehr machen mit Neukunden und Umsatz. Ich habe gestern noch gehört, es gibt ja freitags immer diesen Pipeline-Call, ja, dass man noch ganz schnell die Pipeline durchgeht. Und dann wird ja auch nur Blödsinn erzählt, weil der Chef das hören will, der Vertriebsleiter. Dass man sagt, so und so viele Opportunities habe ich und der wird dann kaufen, der ist noch da, aber die sind alle real und die sind alle
heiß.
Die sind alle heiß.
Woche.
Ne? Aber da zu fragen, hör mal, weil ich habe das ja früher selber gehabt, ich war auf beiden Seiten von diesem Stuhl oder von diesem Tisch und haben natürlich auch ehrlich Anfang meiner 20er Jahre vor, dass ich dann halt einfach nicht wusste, was ich sagen soll. Ja, Kunde war nicht erreichbar, hat mir noch ganz schnell noch heute angerufen, hat gesagt, Tolga, wir machen es auf jeden Fall, mein Kind ist krank oder sowas. Ne? So, war jetzt im Nachhinein, könnte ich sagen, war vielleicht ein Führungsthema, weil mit meiner Führungskraft konntest du damals nicht über solche Sachen sprechen. Und als ich dann den Platz gewechselt habe, wusste ich natürlich ganz genau, dass da auch nicht jeder die Wahrheit sagt. Und du neigst immer dazu zu sagen, ja, die sind ja eh alle schlecht. Ich kann es ja trotzdem besser. Das ist aber nicht Sinn der Sache. Also es kommt immer darauf an, wo du sitzt und welche Wahrnehmung du hast. So, wer hat gerade das Problem, wer hat gerade den Ball und wer müsste dran arbeiten? Bei Führungskräften, auch bei LinkedIn sehen wir das ja, ne, die müssten ja alle an sich arbeiten.
Und es wird immer draufgehauen. Und ich denke mir nur so, boah. Weil so wie du, also ich saß auch auf beiden Seiten. Ich habe mir auch tolle Geschichten erzählt, warum jetzt die Präsentation auch nicht fertig ist oder warum hier irgendwie 4 Folien doch zu viele Rechtschreibfehler hatten. Und ist auch vollkommen egal. Nur dann plötzlich, wenn man auf der anderen Seite sitzt und für die Kennzahlen verantwortlich gemacht wird, plötzlich merkt, was teilweise für Schicksale hinter jedem einzelnen Menschen stehen, was es bedeutet, wirklich Verantwortung für die Ergebnisse von, je nachdem, wie viel du hast, es reichen ja schon 5, 6, 7 Leute. Ja, das ist eine mentale Herausforderung, das ist eine Bürde. Und ganz, ganz viele trauen sich da auch nicht, Klartext zu sprechen. Und das, was ich gerade bei LinkedIn sehe, und das ist etwas, was mir total gegen den Strich geht, ist immer alles auf die Führungskraft zu schieben. Und dann denke ich so, boah, Leute, wart ihr selber Führungskraft? Und dann guckt man sich das Profil an und sagt, nee, warst du nicht. Wie willst du darüber überhaupt urteilen können, wenn du es nie warst, wenn du nie in den Schuhen dieser Person gesteckt hast? Und ich sage immer, so wie es beschissene Führungskräfte gibt, gibt es auch einfach schlechte Mitarbeiter. Es gab es immer, es wird es immer geben. Und es gibt
sehr, sehr viele sogar davon.
Ja, genau. Und da einfach mal ein bisschen differenzierter an die Sache ranzugehen, dass man sich von schlechten Mitarbeitern trennen sollte, auch fürs Unternehmenswohl, weil ein Unternehmen ist kein Sozialverein. Es ist dazu da, Umsatz und Gewinne zu generieren, damit wieder Arbeitsplätze und Innovationen geschaffen werden können. Das ist ein Geben und Nehmen, so auf beiden Seiten. Und das einfach mal wirken zu lassen und zu sagen, ich darf mich von Mitarbeitern trennen. Genauso wie aber auch ein Mitarbeiter, der top ist und einfach unzufrieden mit seiner Führungskraft ist, zu sagen, ich spreche das an, ich fordere Veränderung, wenn keine eintreten, dann ist es mein Leben und auch meine Entscheidung, dass ich gehe. Und dann braucht doch keine Führungskraft dort zu sitzen und sich dann ins Fäustchen zu weinen, warum die Fluktuation bei, keine Ahnung, 16, 17, 18% liegt, was in gewissen Branchen normal ist. So, aber in ganz vielen anderen eben nicht. Wenn du da zweistellig bist, dann sollten bei dir alle Alarmglocken angehen.
Definitiv. Also allein schon, also Fluktuation ist auch so eine Zahl, an der kannst du immer arbeiten, solltest du auch immer arbeiten. In dem Moment, wo du sagst, auch das ist nicht so schlimm, hast du eh vergeigt. Gehen wir mal eine Etage höher. Lass uns mal nicht bei den reinen Führungskräften und Managern bleiben, lass uns mal zur Geschäftsführung gehen. Die sind ja richtig alleine, die armen Säue, ne? Sehr, sehr häufig, ich kenne ganz viele, wir reden anders, wenn die Tür zu ist und wir sind im Besprechungsraum, nachdem der letzte gegangen ist, sind wir da noch drin und dann wird ganz anders gesprochen. Und vorher wird ganz anders gesprochen. Also viele kommen sich über den Tag vor wirklich wie Kindergärtner, Händchenhalter, Therapeut und so weiter. Gehört auch alles dazu. Ich will das gar nicht verurteilen. Gehört alles dazu. Sorgt aber dafür, das hatte ich letztens ja auch geschrieben, dass heutzutage viele Geschäftsführer einfach glatt werden. Wir haben Angst, dass der Mitarbeiter könnte ja gehen, wenn ich mal eine klare Ansage habe. Das könnte in Social Media breitgetreten werden. Wie stehe ich dann da und so weiter. Geht ja auch alles herrlich schnell. Wahrheitsgehalt wird ja heutzutage nicht mehr hinterfragt bei irgendwelchen Aussagen. Ich weiß von vielen, dass das Leben echt sehr einsam ist. Und dass das nur ein Mikrokosmos oder ein sozialer Kosmos ist, den die haben, aber eigentlich gar nicht so wirklich immer sie selbst sein können. Und ich glaube, das schadet den Menschen auch, wenn sie nicht sie selbst sind.
Es tut ihnen auch weh, mental. Du siehst, dass das wirklich so ein Schmerzfaktor ist nach einer gewissen Zeit, dass da so ein mentaler Druck ist. Und es wird auf der Ebene ja auch mit ganz anderen Zahlen jongliert. Ich glaube, viele können sich das gar nicht vorstellen, was da plötzlich für Summen. Also das ist dann sehr, sehr schnell sechs- und siebenstellig, worüber man dann plötzlich Entscheidungen trifft, was auch wirklich wichtige strategische Entscheidungen, die dann auch 250 Mitarbeiter betreffen, die ich sag mal so, wo auch niemand dann weiß, ist es jetzt die richtige Entscheidung, ja oder nein. Das weißt du erst, wenn du die Entscheidung getroffen hast, wenn du versuchst, das alles pro und contra abzuwägen. Und so wie du sagst, es passiert ganz oft, dass erst alles total toll und hier, wir haben Meeting und super und Chaka und alle Mitarbeiter gehen raus und dann sitzt man plötzlich zu zweit dort und dann fällt die Maske ab. Und dann fragt man, Mensch, Gabi, wie geht's dir denn? Und dann siehst du, dass es Gabi nicht gut geht. Und Gabi rauft sich die Haare und sagt, ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchziehen kann. Ich weiß nicht, wie lange ich diese Shitshow hier noch mitmachen kann. Es bröckelt an allen Ecken und Enden. Und wenn ich genau das, was ich dir jetzt sage, irgendwem da draußen sagen würde, der jetzt rausgegangen ist von meinen Directs, die würden anfangen, ihre Kettensäge zu schärfen, weil sofort wird am Stuhl gesägt. Weil alle hoffen ja irgendwann, dass ich gehe. Weil die meinen ja alle, dass dieser Posten von dem besser belegt werden kann.
Ja, das ist ja immer so.
Ja, und umso einsamer macht es das eben an der Spitze. Ganz viele sagen ja, okay, ich will Führungskraft werden. Okay, warum? Ja, okay, der Titel. Geil, du hast einen geilen Titel auf der Visitenkarte, dass du Leute kündigen wirst, dass du Kritikgespräche führen wirst, dass die dich hassen werden teilweise, wenn du ihnen Aufgaben delegierst, dass es sehr einsam sein kann, dass niemand mit dir teilweise ehrlich redet. Weil wenn die Unternehmenskultur eine schlechte ist, voller Misstrauen, dann werden die Leute auch dir misstrauen und so weiter und so fort. Die Konsequenzen sind vielen nicht bewusst.
Also die meisten wollen irgendwann gekocht werden, weil sie führen wollen, sondern weil es einfach der Karriereweg ja vorgibt.
Ja, und es ist auch fancy. Ich war Führungskraft. Uhu. Aber was hast du geleistet? Wie waren deine Ergebnisse? Was sagen deine Mitarbeiter über dich? Deine ehemaligen, deine aktuellen.
Das wird in Deutschland oder generell wird das ja nicht gemacht. Aber wie hilft man? Also wo kommst du ins Spiel und was machst du? Also wer ist die typische Gabi oder der typische Manfred? Was hat er oder sie? Und was ist das Erste, was du in Angriff nimmst?
Sehr unterschiedlich. Also es ist so eine Alles-oder-Nichts-Frage. Wie ist jetzt? Ja. Von allem ganz viel. Also es ist immer ein bisschen abhängig davon, was ist denn gerade die Grundsituation. Also ganz oft kommen die Leute auf mich zu oder ich steige auch mit denen ein. Es ist fast immer, und das ist sehr spannend aktuell, wirklich im 1:1. Also wo ich sie exklusiv betreue, berate und mitnehme. Und dieses offene Ohr bin, dass sie sich einfach mal ausholen können. Dass da jemand ist, der zuhört. Um dann zu schauen, okay, wir haben jetzt einen Scherbenhaufen. Was ist denn strategisch smart und clever, dort aufzuräumen? Wo fangen wir denn an? Weil der Berg ist meistens riesengroß, so an erster Stelle, bis man es anfängt, in kleine Aufgaben zu unterteilen. Das heißt, das, was ich sehr, sehr oft aktuell mache, ist, die Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen dabei zu unterstützen, Mitarbeitergespräche zu führen, Kündigungsgespräche zu führen, Entscheidungen auch für zukunftsweisende Entscheidungen fürs Unternehmen zu treffen, mir die Kennzahlen mit ihnen anzugucken, zu schauen, sollten nicht Mitarbeiter eingestellt werden?
Da,
oder
das dann, sind das angestellte Geschäftsführer und Führungskräfte, also angestellte Geschäftsführer oder Gründer und Inhaber?
Sowohl Inhaber als auch angestellte Geschäftsführer. Sowohl als auch. Das ist ja das Spannende, weil am Ende des Tages auf den Positionen sind die Probleme sehr, sehr gleich. Die kommen in unterschiedlichem Gewand, aber die Ursache ist dann fast immer die gleiche. Und da darf man anfangen aufzuräumen. Und,
bist du quasi der Personal Coach, der dem Mut macht, die da an die Hand nimmt, auch vielleicht auch mal eine Hilfestellung gibt, mach's mal so statt so, ne? Oder wie würdest du es machen, lass mal proben.
Wirklich auch so Rollenspiele. So, ich bin jetzt der Mitarbeiter und ich verlange von dir mehr Gehalt. Weil das ist gerade massiver Pain. Alle wollen irgendwie mehr Kohle. Keiner hat eine Ahnung, wo die herkommt.
Ich mag Rollenspiele, weil das einfach Routine schafft.
Genau, ja, das. So, und da bin ich halt, genau das ist das, was ich mache. Ich gucke teilweise auch über die Stellenausschreibungen. Ich gucke über die, auch super, super wichtig. Und das klingt vielleicht für den einen oder anderen so plump. Ich gucke auch über die Glaubenssätze. Ich gucke auch über die Glaubenssätze, weil wenn ein Geschäftsführer startet und das ist immer das Erste, so okay, wo steht dein Unternehmen, wie viele Mitarbeiter hast du, was sind die Pain Points von dir und wo willst du hin? Also was ist deine Vision? Und der kommt dann und sagt, ja, ich habe jetzt 5 Millionen Umsatz und ich will auf 25 wachsen. Und das ist total realistisch in dem Markt. Ich bin ja häufig auch bei Softwarebranche, Softwaredienstleister unterwegs. 25 Millionen ist da total machbar, ist ganz entspannend. So. Aber warum bist du dann noch nicht dort, wenn du dahin willst? Und das liegt eben ganz, ganz oft auch an gewissen Routinen und Glaubenssätzen, Geschichten, die wir uns selber erzählen, wie das Thema auch mit dem Commitment. Man könnte theoretisch alleine zum Sixpack kommen. Wenn ich das aber 5 Leuten erzähle, dann ist das plötzlich ein ganz anderer Effekt. Und wenn mir jemand gegenüber sagt, ich will 25 Millionen machen, dann sage ich, okay, was machst du denn gerade? Weil das, was du bisher gemacht hast, hat dich hier hingebracht, zu den 5 Millionen. Wie lange arbeitest du an den 25? Ja, seit 3 Jahren bin ich auf dem Plateau. Fantastisch. Dann liegt es nicht nur an den Prozessen, es liegt nicht nur an den Systemen und es auch liegt nicht nur an den Mitarbeitern, sondern es liegt doch ganz klar daran, was du dir selber für Storys erzählst, wie du dich selber auch sabotierst. So. Und das machen sehr, sehr viele Leute auf der Ebene. Selbstsabotage betreiben. At its best.
Die Fähigkeiten sind ja da, ne? Du sagst ja, du kannst das auch alleine machen zum Sixpack, du weißt, wie es geht, du kennst die Tools, Kaloriendefizit, Workout, Laufen, Cardio, dies, das, also wir wissen ja immer, wie es geht. Die Sicherheit, dass da jemand da ist, der uns bestätigt, ist natürlich ganz menschlich und ist total selbstverständlich. Ich glaube, vielen fehlt auch wirklich dieses Eingeständnis an der einen Stelle. Geld ist es ja nicht, Kohle haben sie ja meistens, um sich da als Hilfe zu holen, aber wirklich dieses: Bin ich jemand, der Hilfe braucht? Wobei, ich glaube, das ist die falsche Vorgehensweise bei den meisten. Also da, wo ich es erlebe, sage ich, es geht ja nicht um Hilfe, es geht ja nur darum, dich noch besser zu machen, mit einem etwas neutraleren Blick. Und das, was du gerade sagst, dieses Plateau überwinden, das merkt man, glaube ich, nicht. Man merkt irgendwann nicht mehr als Geschäftsführer, dass man stagniert. Oder dass man so Minischritte macht. Das sieht man irgendwann nicht. Denn die Rechnungen sind bezahlt, der Kontostand ist gut. Es kommen in großen Abständen neue Kunden dazu, es wird neues Geld verdient. Eigentlich läuft es ja. Ne? Nur dieses eigentlich ist halt mittlerweile so ein großes Wort in vielen Unternehmen, dass da auch so ein bisschen Druck fehlt, dass da ein bisschen Pace fehlt. Und dann relativieren sich ja so Ziele. Ja, ich wollte bei 25 Millionen sein, aber ehrlich, die 5 sind schon klasse, die wir hier haben. Das schaffen ja
viele. Die sehen schon echt gut aus. Muss ich gerade sagen, das ist das Thema. Man vergleicht sich dann plötzlich mit denen, die auf einer ganz anderen Position sind, die vielleicht zum Beispiel erst am Anfang sind, und dann versucht man, so wie du es beschreibst, das zu relativieren. Ja, das war echt schon krass, wie wir hierher gekommen sind. So, okay. Und
schnelles Wachstum ist ja auch nicht so gut, ne?
Oh, wenn ich das höre, hör auf.
Wir sehen das ja bei unseren IT-Kunden immer, es ist immer dasselbe oder sehr ähnlich. IT-Consulting, du skalierst über Mitarbeiter, ne? Die werden in Tagessätzen bezahlt. Dann sagen sie hier und da einen Fall ab. Das ist ja, das fühlt sich ja gut an. Wir müssen dem Kunden Nein sagen, weil wir gerade keine Kappe haben. Und dann sage ich ja, wie viel Geld habt ihr denn abgesagt im letzten Jahr? Ja, 1 Million. Hey, ihr macht 3 Millionen Umsatz, habt 1 Million abgesagt? Mutig. Warum? Ja, keine Mitarbeiter. Ah, okay. Und dann geht es ins Recruiting und HR-Team und so weiter. Aber auch da wird immer relativiert. Also ich kenne das. Ich sehe das dann natürlich, weil dem Geschäftsführer wird halt nicht immer auf jeder Ebene die Wahrheit gesagt. Bei dir ist es ja anders. Du steigst ja dann relativ weit oben oder direkt in der Spitze ein.
Ja, schon direkt. Weil ich sage auch, es macht keinen Sinn, woanders dann einzusteigen. Also ich habe ja auch eine Weile interne Weiterbildungsprogramme implementiert in der Branche auch und habe dort das mittlere Management begleitet und viele, viele Führungskräfte wirklich dort ein bisschen von der Pike auf mit an die Hand genommen und hatte dann immer monatlich sogenannte Strategie-Sessions dann mit den Entscheidern eingeführt. Und wenn sich beim Entscheider im Kopf nichts bewegt, dann macht es einfach keinen Sinn, beim mittleren Management anzusetzen. Das wird nicht die großen Probleme lösen, die in dem Moment da sind, sondern das ist, ich sage immer so liebevoll, das ist, als würde ich auf eine offene Wunde, ja, richtig schön stark blutend, ein kleines Pflaster draufkleben und sagen, naja, das Loch ist jetzt zu, dass ich aber eigentlich das ganze Ding abbinden müsste und richtig mit Mull und allem, was dazugehört, zunehmen, dass das dann auch ordentlich sitzt und mein Patient mir nicht verblutet. Das haben viele nicht auf dem Schirm. So.
Wenn ich jetzt Zuhörer bin und dich nicht kennen sollte, was ist der Punkt in meinem Day-to-Day-Business, wo ich erkennen sollte, dass ich mir einen Coach holen muss? Ist es das Plateau? Ist es die mentale Gesundheit? Weil, das, wie gesagt, das Plateau hatten wir, ne? Das ist relativiert. Die mentale Gesundheit ist den meisten eh egal, das wissen sie gar nicht. Erst wenn sie zusammenbrechen, denken sie sich, ah, ich glaube, da stimmt was nicht. Aber wenn ich das mal ein bisschen frühzeitig machen muss, was sind so die Zeichen, die ich sehen sollte, auf die ich achten sollte, um dann zu sagen, so verdammt, jetzt muss ich jemanden konsultieren oder ich sollte jemanden konsultieren.
Auch hier wieder so eine, teuer, du stellst halt Fragen, ne, die wirklich so anumfassend sind, so geil. Also ich sag mal, wenn die Alarmglocken sollten bei dir angehen, wenn du zu Hause bei deiner Familie sitzt und mental nicht da bist, wenn deine Frau, dein Mann dir Dinge erzählen, wo du sagst, oder wo du dann mental oft wirklich diesen Gedankengang hast, boah, das nervt mich einfach nur, ich kann nicht mehr, ich will dir nicht zuhören, ich will mich am liebsten einfach nur jetzt gerade in den Raum einsperren und Ruhe haben, weil auf der Arbeit haben mich die Leute schon, entschuldigt für den Ausdruck, abgefuckt und jetzt komme ich hier nach Hause und hier ist noch irgendwie Kindergeburtstag muss geplant werden, Urlaub muss noch abgesegnet werden, sollen es diesmal die Seychellen sein oder fahren wir doch wieder ins Allgäu oder sonst irgendetwas. Wenn ich dort kaputt bin und nicht zur Ruhe komme, weil meine Gedanken bei der Arbeit sind. Und genauso, wie wenn ich auf der Arbeit bin und mir denke, warum lassen die mich nicht in Ruhe? Warum kommt schon wieder jemand zur Tür rein? Was wollen die denn alle? Können die ihren Job nicht selber machen?
Das heißt, der Paketfahrer hier bei uns, wenn der klingelt so ekelhaft häufig. Jeden Tag sage ich dem Kollege, es reicht, wenn du einmal klingelst. Und jeden Tag sagt er mir, ich habe gedacht, keiner hört mich. Da denke ich ja auch so, komm doch bitte einfach nicht. Aber ist mentale Gesundheit eher ein männliches oder ein weibliches Thema? In deinem Genre?
Die Symptome sind ein bisschen unterschiedlich.
Erzähl mal. Ich bin 45.
Warum? Du bist so.
Man sieht sich ja nicht an. Aber
das ist natürlich, du siehst fantastisch aus. Also die Symptome bei Männern, die sind ein bisschen anderes. Bei denen ist es, die erzählen sich länger, dass es bei denen alles gut ist und dass es dazugehört, dieses No Pain, No Gain ein bisschen. Nach dem Prinzip, so erst wenn es richtig weh tut, dann passiert was.
Dann machen wir erst recht weiter eigentlich.
Ja, genau. Erst wenn es richtig hart wird, dann arbeite ich richtig. So. Und merken dann aber nicht, dass innen drin Leere da ist. Das heißt, das, was du beschrieben hast, dass keine Motivation mehr da ist, dass keine Leidenschaft mehr brennt, dass sie einfach nur zur Arbeit kommen, wegen des Geldes, was irgendwie reinkommen muss und noch eine gewisse Verantwortung, die sie ja für die Mitarbeiter tragen, aber weniger für sich. So, das ist ganz oft das Symptom, was wenn ich mit den Geschäftsführern und Inhabern spreche, dass die sagen, ich fühle mich leer, ich fühle mich gereizt, ich weiß nicht, ob ich einfach das Ding hier nicht verkaufen soll, weil ich habe den Spaß verloren. Dann frage ich, okay, warum hast du angefangen? Und dann erzählen die mir von großen Visionen. Dann sage ich, okay, wo ist das hin? Ja, das ist weg. So. Und bei Frauen ist es ganz oft dieses Imposter-Syndrom, was extrem kickt. Ganz, ganz oft, dass das Selbstliebe fast leer ist, auch bei Männern. Aber bei Frauen die kommunizieren das anders. Ja, ich fühle mich total unwohl und ich habe immer Angst, dass die Leute sich verarscht fühlen, wenn ich denen irgendwas sage. Und ich werde teilweise nicht ernst genommen nach meinem Gefühl. Ich weiß nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Zu Hause muss ich tolle Mutter und tolle Ehefrau sein und auch für Arbeit, aber die harte Lady, die durchgreift, die richtig auf den Tisch schaut, ich fühle mich komplett zerrissen zwischen beiden Rollen. Das ist das, wie Frauen das kommunizieren. Auch hier natürlich gesellschaftlich sieht man auf jeden Fall, wie wir geprägt sind. Bei der Frau der Druck, gesellschaftlich alles super erfüllen zu müssen und auf der einen Seite sexy und erfolgreich und weiblich zu sein. Und bei Männern ist es halt der harte Mann mit starker Hand, der alles durchzieht, keine Emotionen zeigt. Und das spiegelt sich auf den Management-Leveln wieder, weil eben auch die Generation, ich sag mal du, 45, genau die Generation immer noch sehr, sehr stark in die Richtung geprägt wurde und das jetzt einfach großen, großen Auswirkungen hat auf die mentale Gesundheit, wenn dort die Leidenschaft verloren geht, wenn das Ziel aus den Augen verloren wird.
Aber das, was du da sagst, also ich hab das ja auch so gelernt, ne? Also Überstunden gehören einfach dazu. Und auch wenn es weh tut,
das fängt. Wenn du Karriere machen willst, ja.
Genau, wenn es anfängt, ne, dann ziehen wir das recht durch, ja. Weil Schmerz ist ja nur Schwäche, die den Körper verlässt. Und solche Sachen, ja, ist ja auch herrlich einfach heutzutage, weil es an jeder Ecke irgend so einen beschissenen 23-jährigen Coach gibt, der dir irgendein amerikanisches Zitat übersetzt und dir zurück.
Schicken Kalenderspruch.
Ja, ja. Und die Hustle-Mentalität hier und da. Und ich zuck da auch schon lange nicht mehr, weil das ist ja nichts Neues. Also ich weiß.
Aber weißt du, diese Hustle,
ja?
Diese Hustle-Mentalität ist etwas, auf der einen Seite, und ich glaube, wir übertreiben. Also wir übertreiben total. Wir können irgendwie in letzter Zeit nur schwarz-weiß. Irgendwas in der Mitte, diese Graustufen sind total weg. Weil auf der einen Seite wird diskutiert, obwohl die deutsche Wirtschaft am Boden liegt, so mit 4-Tage-Woche und alle irgendwie remote auf Bali und wir müssen uns ganz lieb haben. Und ich habe mal einen LinkedIn-Beitrag rausgehauen, wo ich eben genau das geschrieben habe mit, hey, ein Unternehmen ist kein Sozialverein. So, Mitarbeiter müssen eben auch was leisten. Dafür haben die einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Wenn die Beziehung am Ende ist, dann soll man sich trennen. Und dann kommen Leute und kommentieren, die selbst kein Unternehmen haben. Das ist immer sehr spannend. Und sagen, naja, ein gesundes Unternehmen kann auch schwache Mitarbeiter tragen. Dann denke ich mir, nein, Sibylle, kann sich heutzutage keiner leisten. Einfach nein. Oh. So, das auf der einen Seite. So, und auf der anderen Seite kommt dann wieder diese Hustle-Mentalität mit, die Deutschen müssen länger arbeiten und weniger Urlaub und die Generation selbst, die will nichts mehr schaffen und nur die Harten kommen in den Garten. Und also wir haben total verlernt, in diesen Graustufen unterwegs zu sein.
Ja, so wie das eine verlernt.
Das ist der Punkt. So, wo ich erwarte, wenn ich jemanden einstelle, dass auch eine gewisse Leistung erbracht wird. Mein Beispiel ist immer sehr, sehr plakativ. Du hast eine Reinigungskraft eingestellt. So. Und die Reinigungskraft kommt zu dir nach Hause und du denkst dir, oh mega, ich muss mich jetzt nicht mehr um die Wäsche kümmern, das Parkett wird geputzt, die Küche sieht super aus, tutti frutti. Ich komme nach Hause, alles glänzt und duftet frisch. Und dann kommst du nach Hause und die Reinigungskraft liegt aber auf dem Sofa und zappt durch deinen TV. Da würdest du doch auch nicht sagen, ach Mensch, schön, dass du da warst. Hauptsache, du warst da. Nichts ist erledigt, es ist alles noch dreckig und hier riecht es wie ein Puma-Käfig, aber super, wir sehen uns nächste Woche.
Ja, ist das Leistungsversprechen nicht eingehalten.
So, würde kein Mensch im Privaten so machen, aber von Unternehmen wird das teilweise erwartet. Auch von Geschäftsführern, dass sie
es
das...
Es sind aber immer die, die keine Leistung bringen und so weiter. Ne? Aber in der, ich meine, ich zucke ja bei dem Wort Hustle nicht. Also ich weiß, wenn ich was erreichen will, muss ich Leistung bringen. Unterschiedlich ja darin, in welcher Art und was. Ne? Ich kann ja 20 Stunden im Büro sein, aber nichts gebacken kriegen. Oder ich kann hier 5 Stunden mir den Hintern aufreißen, produktiv sein, dann nach Hause gehen und dann kommt mir die auch einen Schritt weiter. Aber das haben wir ja nicht. Und du hast recht. Wir haben in Deutschland dieses, es muss immer eine Lösung für alle geben. Wir müssen auch den letzten Unzufriedenen gewinnen. Ja, ich meine, das geht bei uns. Ne? Mit ein paar Medics kannst du was machen. Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter hier Siemens hat oder die Schwarzgruppe. Was immer irgendein, der unzufrieden ist. Du hast ja auch immer irgendein, der krank ist und das System ausnutzt. Also sind die nie alle da. Und du musst halt auch nicht jeden zufriedenstellen. Reicht, wenn's die größte Menge ist mit größtmöglicher Produktivität. Und ich glaube, ganz wichtig, dass die Geschäftsführung, egal ob Männer, Handel oder Weiblein, das auch lernen muss, dass gewisse Sachen unveränderbar sind. Du bist nicht verantwortlich für den allerletzten, der sich pünktlich zur Champions League-Saison immer dienstags und Mittwoch krank meldet oder freitags und montags sich krank meldet und so weiter. Wenn du das mitkriegst, kannst du halt die Reißleine ziehen. Aber das Eingeständnis, ich kann nicht alles verändern und nicht alles ist wirklich immer super dringend und wichtig, ist, glaube ich, immer sehr, 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 sehr erleichternd, glaube ich, wenn man das mal macht. Frage ist, wissen die das oder würden die sich auch zu viel Verantwortung auf?
Eher Zweiteres. Es ist wirklich eher Zweiteres. Die haben ganz, ganz oft die Angst davor, dort eine finale Entscheidung zu treffen. Beispielsweise, gerade ganz aktueller Kunde, total toller Typ. Also wirklich Traum.
Du willst noch von Typen. Ich vermute, du hast männliche Kunden sehr häufig.
Ja, ich habe gerade ehrlicherweise nur eine Geschäftsführerin. Das ist sehr spannend auch. Ich habe in der Zeit eine Geschäftsführerin. Der Rest sind alles Geschäftsführer. Das ist sehr spannend. Ja, aber was will man machen? Ich komme halt sehr, sehr gut mit den männlichen Inhabern und Geschäftsführern einfach zurecht. Die mögen klare Worte und Ansagen. So.
Ja, und ich glaube, wenn wir beide den dasselbe sagen, dann sind sie bei mir sauer und bei dir sagen sie, sind sie, glaube ich, nicht sauer.
Hat sie schon mal drüber gebracht, sagen sie. So, und da war das Thema beispielsweise ein Mitarbeiter, auch schon seit, ich glaube, über 5 Jahren angestellt. Und der hat mentale Themen gehabt. Also so Burnout-Erscheinungen, viel, also oft ausgefallen. Was hat mein Kunde gemacht? Dann habe ich ihm auch gesagt, ich so, das ist nicht deine Rolle. Theoretisch ist es nicht deine Rolle, das gehört nicht zu deinem Aufgabengebiet. Sich mehrmals mit ihm hingesetzt, ihm einen Psychologen rausgesucht, zu welchem er hingehen soll, um mit ihm über das Thema zu sprechen. Nett. Total nett. Ich habe auch gesagt, ich so, das ist so nett, dass es so zuvorkommt. Was hat aber der Mitarbeiter gemacht? Der ist niemals zu diesem Psychologen gegangen, hat sich einfach nur weiter krank gemeldet. Und viel lustiger ist aber, dass zum Beispiel die Krankmeldung jetzt nur bis Sonntag geht. Und dann ruft er am Freitag an, ob er von Montag bis Freitag nächste Woche Urlaub bekommt. Dann wird ihm dieser Urlaub nicht genehmigt, meldet er sich einfach weiter krank. Und dann sage ich auch, also du bist die extra Meile gegangen als Führungskraft. Du hast da mehrere Gespräche geführt, du hast Hilfsangebote, du hast alles in deiner Macht Stehende getan, um diesen Menschen zu unterstützen und ihm auch die Chance auf eine Verbesserung zu gewähren. Was tut er jetzt? Er nutzt das gerade aus. Dich, deine Gutmütigkeit und das Unternehmen. Und die ganze Last fällt dann auf die anderen Kollegen ab und die sind total genervt. Die sagen dann auch, was soll denn das? Der taucht hier nicht auf. Ständig macht er, was er will. Und dadurch gerät auch die Teamstruktur ins Wanken. Und das ist eine Welle, die, wenn die nicht aufgehalten wird, sehr, sehr, sehr gefährlich werden kann. Und da habe ich ihm auch gesagt, ich so, du rufst da an, du fragst, wie es ihm geht. Du schaust, was Phase ist. Du sagst, fragst ihn nicht direkt zu seinem Gesundheitszustand, weil, hey, das ist keine Rechtsberatung, aber ich weiß selber aus Erfahrung, das solltest du nicht tun. Das deutsche Recht ist ja sehr arbeitnehmerfreundlich. Und dann, wenn du merkst, dass da nichts läuft, dass da keine Besserung ist, dann rufst du bitte deinen Anwalt an. Und dann ist es nur noch darüber möglich, das Gespräch zu führen. Aber die Entscheidung muss gefällt werden.
Und du bist ja in der Geschäftsführung, bist ja oberster Architekt deiner Unternehmenskultur und die ist halt immer nur so gut wie das schlechteste Verhalten, was du tolerierst. Ja, das ist halt, auch eine Signalwirkung. Am Anfang ist es schon ganz cool und sagen, boah, guck dir mal den Chef an, der wird einen Psychologen rausgesucht. Ja, aber dann irgendwann ist das ja auch erledigt. Also du musst halt jetzt nicht wirklich das zu einem persönlichen Projekt machen und diesen einen
Menschen. Insbesondere, weil wir alle mehr als genug zu tun haben. Ist ja nicht so, als hätten wir, keine Ahnung, keine Hobbys, keine Familien, keine eigenen privaten Themen, die alle auf dem Tisch liegen, sondern.
Das ist, also ich finde, das größte Problem liegt eigentlich darin, dass wir diese Unterscheidung machen, wie du es eben angedeutet hast mit der Schwarz-Weiß-Thematik. Wir machen diese Unterscheidung. Geschäftsführer oder Führungskräfte müssen oder sind verpflichtet, gewisse Sachen sich darum zu kümmern, zu regeln, zu lösen und andere nicht. Und das stimmt halt einfach nicht. Klar, sie haben Verantwortungen. Und andere Aufgaben, aber am Ende des Tages kannst du es halt auch nicht auf individueller Ebene machen. Das finde ich, glaube ich, das wird immer vergessen. Es ist immer so herrlich einfach, auf Führungskräfte einzuschlagen. Auf der anderen Seite gehört aber auch dazu, also ich habe mal einen Post gemacht, da stand drin, die allermeisten Führungskräfte haben keine Ahnung von Führung. Also wir haben es nie gelernt. Viele haben die Rolle übernommen, ohne es zu wollen. Wenn man ihnen die Wahl lassen würde, würden sie niemanden führen. Drittens, das System ist meistens so aufgebaut, dass du mehr, wenn du mehr Geld verdienen willst, auch in die Führungsrolle einsteigen musst. Und dummerweise hast du wahrscheinlich auch irgendeinen in deinem Team, der eigentlich selber auf deinen Stuhl geschielt hatte. Also nicht gerade die besten Voraussetzungen, um glücklich zu werden. Also finde ich immer sehr, sehr gefährlich. Und dann kommt halt das Thema mentale Gesundheit dazu. Da kann man auch drüber streiten. Ist jetzt wirklich jedes Wehwehchen es wert, dass man sich drum kümmert? Aber wir reden ja von ernsten Sachen. Wir reden ja von Burnout. Wir reden von Zusammenbrüchen. Wir reden von erhöhten Risiken für Herz-Kreislauf, irgendwie Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter und so weiter. Und wie viele ich kenne, die das schon hatten. Auch in jungen Jahren. Ne? Also auch in meinem, ich kenne Leute in meinem Alter, die haben schon Herzinfarkte hinter sich.
Und das ist das Dramatische. Das ist das Dramatische, wo ich auch sage, bitte passt auf euch auf. Also manche behandeln ja auch ihren Körper, als hätten die einen zweiten Schrank hängen. Sehr liebevoll und vielleicht auch plastisch für den einen oder anderen. Deine Seele haust in deinem Körper. Und nur wenn dein Körper gesund ist, kann deine Seele gesund sein. Und so wie das eine Dualität aufweist und eine Wechselwirkung hat, hat es genauso auch im Berufs- und Privatleben. Wenn es im Beruf nicht läuft, du trennst das nicht, du lässt es nicht vor der Haustür, sondern du nimmst es mit nach Hause, weil du emotional nur in einem Topf Emotionen spürst. Du trennst es ja nicht in Business-Emotionen und private Emotionen. Genauso wie wenn es privat nicht läuft, nimmst du das mit ins Business. Und sich das bewusst zu machen, wir haben dieses eine Leben, den einen Körper, es ist die eine Seele, die wir geschenkt bekommen haben. Und wir haben irgendeine Aufgabe hier. So, ob wir an den ganzen Bullshit glauben, egal welche Religion es ist oder Universum, Schicksal, weiß der Geier, wie wir das betiteln wollen. Irgendwas ist da ja dran. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir auf die Erde geschickt werden mit einer Aufgabe. Wir kennen die nicht, aber unsere Seele kennt die. Und deswegen steuert die uns da auch in die Richtung. Und wenn ich aber meine Seele behandle, wie den
letzten... Lass dir nicht, dass du dich um Sibylles Psychiater kümmern sollst.
wenn du deine Seele behandelst wie den letzten Müll, dann wird das Universum dir auch genau das liefern. So. Und fang an, dich selbst zu lieben und auch dein Liebesfass zu füllen. Weil in dieser Gesellschaft, in der wir gerade unterwegs sind, auch sehr Social Media geprägt und alles immer sehr schnell, sehr reich und alle total erfolgreich und alle total beliebt und total sexy und wunderschön und keiner hat noch einen Pickel im Gesicht, so gefühlt. Das ist eine Scheinwelt, die uns nicht gut tut. Und einfach mal rauszugehen und sich mit anderen Leuten zu unterhalten und zu fragen, hey, wie geht's? Was ist los bei dir? Geht's dir wirklich gut?
Bin ich bald.
Weil zum Beispiel, wenn es bei meinen Kunden richtig bergab geht oder die jetzt einen richtigen tiefen Punkt erreicht haben, dann erzähle ich denen auch von meinen tiefsten Punkten. Damit sie wissen, dass das jedem von uns passiert. So Anfang des Jahres hatte ich total den Mental Breakdown. Ich habe Q4, 23 ganz anders geplant gehabt. Und es lief nicht im Geringsten. Ich habe mich ein Stück weit aus den Augen verloren. Ich habe mich richtig krass kritisiert. Ich habe mich selbst total rund gemacht, weil einfach das Quartal letztes Jahr für mich so schlecht gelaufen ist und ich mich sehr darüber dann auch identifiziert habe. Ich kann zeugen,
dass du extrem hart zu dir bist oder gewesen bist.
Ja, das bin ich immer noch, da, aber wir arbeiten dran, ne?
Ja, aber nein, da alles. Das ist ja auch normal. Also bis zu einem gewissen Grad ist es normal. Es geht ja um die Intensität. Also das Gift, ne? die Menge macht das Gift.
Das stimmt.
Und wenn man finanzielle Verantwortung hat, wirtschaftliche Verantwortung und so weiter, dann klar kommen dann ganz, ganz viele Sachen zusammen. In dem Moment, wo es Mitarbeiterinnen sind, Cross-Reporting und so weiter, dann wird die Sache sehr kompliziert.
Das ist ein Punkt. Und die Story erzähle ich dann einfach und sage, hey, mir ging's, also ich hatte wirklich mental mit mir selber zu kämpfen. Ich hatte richtig diesen inneren Dämon in mir, wo ich alles ganz schlecht fand und ganz dramatisch und ich mich in so einer dunklen Wolke bewegt habe. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe mir Menschen gesucht, die über diesen Punkt schon hinaus sind und mich mit denen unterhalten. So, wir haben ja auch regelmäßig damals telefoniert gehabt und hast auch gesagt, Mensch, Alex, so meinst du wirklich, ist immer alles so rosarot, wie es dargestellt wird? Und dann hat es 3 Monate gedauert, bis ich diesen Punkt verlassen habe, sozusagen. Und das Wichtigste ist, vergesst bitte nicht diese Dualität des Lebens. Wir würden das niemals wahrnehmen, wenn es keine Dunkelheit gäbe. Wenn es immer nur leuchtet, wo sollen wir wissen, ob das Licht ist oder nicht? So, und das braucht es, und das braucht es eben. Und wenn man merkt, man ist an dem Punkt, wo nur noch eine Abwärtsspirale kommt, und das merkt man irgendwann auch intuitiv, dann nimm den Hörer in die Hand, ruf gute Freunde an oder hol dir eben jemanden, wenn du nicht mit guten Freunden darüber reden möchtest oder mit deiner Frau oder sonst irgendwem, weil im Privaten haben die Leute meist eine ganz andere Rolle. Die können das gar nicht nachvollziehen, was bei dir geschäftlich abgeht. Dann ruf mich an. Dann spricht man darüber. So.
Wir beide wissen ja, dass die Welt sich ja ganz normal weiterbildet. Das Unternehmen läuft ja weiter, wenn so ein Geschäftsführer irgendwann mal wie Reißleine zieht und sagt, ich bin jetzt mal eine Woche weg. Sind das so Sachen, wird das oft angesprochen, so ey, am liebsten würde ich mir jetzt einfach mal die Tasche packen und mal ein paar Tage weggehen und so weiter und der Mut fehlt?
Ich habe einen Kunden, der das gemacht hat. Und jetzt aber total spannende Story. Der hat das wirklich gemacht. Der hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße. Ich ziehe die Reißleine. Ich nehme jetzt die Beine in die Hand. Was ist? Der hat dann seine Sachen gepackt. Der hat seine Frau einen Zettel geschrieben mit Liebling. Ich lasse das Handy hier, alles hier. Ich bin in einem Monat wieder da. So. Die wusste auch, was bei ihm los ist. Also da, ganz wichtig, red mit deinem Partner, wenn du an dem Punkt bist, da, damit die Beziehung auch...
Entscheidungsanwalt geht.
Ja, genau. Dass dann auch die Beziehung dort nicht plötzlich bergab geht. So, und was ist? Der hat sich dann in sein Auto gesetzt und dann ist er irgendwie 50 Kilometer gefahren. Plötzlich geht die Motorleuchte an. Ja, das mögen wir ja alle. Plötzlich auf der Autobahn geht die Motorleuchte an. Dann geht noch die Ölleuchte an. Er kann dann nicht mehr weiterfahren. 50 Kilometer erst gefahren. Und dann saß er da und hat am Standstreifen auf der Autobahn auf den Abschlepper gewartet, weil dann nichts mehr ging in dem Wagen. Und durfte sich dann ganz viele Gedanken machen. So, und wurde dann abgeschleppt. Und dann kam er wieder zu Hause rein. Und dann guckt ihn seine Frau so an und sagt, was machst du hier? Wo warst du? Was ist passiert? Und dann hat er ihr das einfach erzählt und er ist am nächsten Tag dann zu seinen Investoren sozusagen gegangen, zu den Inhabern, weil er war angestellter Geschäftsführer, ist er dann gegangen und hat gesagt, so Leute, ich nehme jetzt einen Monat Auszeit. Dann haben die natürlich angefangen mit, nee, kannst nicht machen hier und das Unternehmen und so, der so, wenn das Unternehmen den Bach runtergeht, nur weil ich einen Monat Auszeit nehme, dann läuft hier sowieso was schief, das kriegt ihr ohne mich hin. Und ist dann wirklich auch einen Monat raus und hat dann für sich diesen Strich erstmal gezogen und gesagt, okay, ich setze mal alles auf Null. Man war dann in den Bergen einen Monat, hat sein Handy weggelassen, hat viel meditiert, hat viel auch Tagebuch mit sich selber geführt, also tiefe, intensive, schriftliche Gespräche und kam dann zu mir in die Zusammenarbeit. So, das heißt, er hat schon vorher den Mut gehabt zu sagen, okay, jetzt bis hier noch nicht weiter. Und nach diesem einen Monat kam dann die Erkenntnis, okay, ich kann jetzt ellenlang diese Gespräche mit mir selber führen in meinem neuen Tagebuch, nur ich kann mir keine Fragen stellen, deren Antwort mich überraschen wird. Und deshalb braucht es hin und wieder jemanden, der von außen drauf guckt, der dort eine andere emotionale Ebene reinbringt, mit dem man drüber reden kann und sagt, hey, es ist alles gar nicht so dramatisch. Das kriegt man gemeinsam hin. Und es ist mutig, dass du überhaupt diesen Schritt gewagt hast, weil daran scheitern die meisten.
Ich finde solche Gefühle immer faszinierend. Und diese Leute verdienen auch den allergrößten Respekt. Ich glaube, da hat jeder mal wieder mal gedacht. Also bei mir war es irgendwie in einer südamerikanischen Stadt mal undercover 3 Monate zu leben als Gaucho oder sowas, keine Ahnung. Viel zu verstecken. Und mal wirklich echte Probleme zu lösen. Wobei, dann habe ich mir überlegt, nee, deutsche HR-Probleme sind echte Probleme.
Ja. Schon.
Wenn ich es nicht mache, macht es keiner.
Ja, nee. Das ist wie ich damals im Lebensmitteleinzelhandel für die Omi, die sich im Werbetermin vertan hat und jetzt schon mittwochs angetanzt ist und irgendwas aus der Werbung haben wollte, obwohl es erst Donnerstag in der Werbung ist. Für die ist das auch ein richtiges Problem, das man dann lösen darf. Ne?
Das ist immer die Perspektive, es ist auch das Eingeständnis und also auch der Mut, zu sich selber zu stehen. Und ich glaube, dass das verdient jeder Mensch, das verdient auch die Geschäftsführung, den Mut, für sich selber einstehen zu dürfen und auch einstehen zu müssen, in dem Moment, wo man sagt, ey, ich mache das jetzt nicht aus Spaß. Ich muss jetzt wirklich erstmal an mich denken, weil Gesundheit, Kopf, was auch immer, ist gerade gefährdet. Spannendes Thema. Ich habe noch eine wichtige Frage. Du hast es gerade angedeutet. Die Familie ist es. besonders bei uns Männern ist es ja, wir sind Familienvater, Ehemann oder was weiß ich und haben die starke Rolle und so weiter. Ich vermute, dass es uns schwerfällt, Sensibilität für uns selber zu zeigen. Ich weiß nicht, ob du da jetzt, ob du das bestätigen kannst oder abstreiten kannst. Und da wünsche ich mir, das ist aber auch nur meine subjektive Erfahrung, die wenigen Damen, die ich kenne, die in der Geschäftsführung solche Sachen erlebt haben, die sind immer tough gewesen. Die konnten schneller, also auf dem Weg in die Geschäftsführung ist das Leben für Frauen in Deutschland einfach verdammt scheiße hart, dahin zu kommen. Aber wenn sie da sind, dann habe ich die Erfahrung gemacht, sind sie viel tougher in den Entscheidungen, die sie für sich selber treffen. Und da finde ich, dass wir Männer echt da einiges noch lernen dürfen, weil wir halt nicht immer stark sein müssen. Ist nicht leicht, seiner Frau zu sagen, ich kann das einfach nicht mehr. Ist nicht schön, piekst auch so ein bisschen. Ja. Aber gehört, glaube ich, auch dazu. Und ist das so eine Sache, die du auch siehst und bestätigen kannst, dass Frauen öfter für sich einstehen, wenn sie den Stuhl innehaben? Und haben Männer ein Sensibilitätsproblem mit sich selber? Ohne jetzt eine Gender-Debatte aufzumachen hier.
Also, kommen wir zur ersten Frage mit den Frauen für sich einstehen. Nach außen hin ja. Nach außen hin ja, auf jeden Fall. Nur was innen drin passiert, ist ganz oft was anderes. Das ist ja das Ding. Du wirst in eine gewisse Rolle eben rein dann auch gedrückt, eine gewisse Erwartungshaltung. Es gibt ja auch immer noch so Bullshit-Bücher für Frauen in Führung mit zieh dich an wie die Männer. Ich, oh mein Gott, bitte nee. Wir brauchen nicht noch mehr Thomas und Manfred in den deutschen Vorständen und dann siehst du noch genauso aus oder was? Das ist total kontraproduktiv. Nur das dürfen wir immer nicht vergessen, dass, wie du beschrieben hast, der Weg dorthin sehr, sehr hart ist, du dir sehr viel anhören darfst und auch viel persönlichem Wachstum an den Tag legen darfst. Das Imposter-Syndrom kickt trotzdem. Mhm. Das Imposter-Syndrom kickt trotzdem bei Frauen. Und das ist eine super, super spannende, also darüber könnten wir noch eine ganze Podcast-Folge drehen, ganz speziell nur dafür. Das ist super spannend, psychologisch auch zu untermauern, wo das Ganze herkommt. Nach außen hin ja, innen drin, was da los ist, eine ganz andere Welt, sehr, sehr oft. Bei Männern erlebe ich es, dass zu Hause die Rollenverteilung gar nicht richtig klar ist. Damit meine ich, dass die Kommunikation schon nicht so gut war. Und wenn es dann plötzlich im Business kracht und dann du das Ganze mit nach Hause nimmst, dass dann halt auch dort anfängt zu krachen, weil überhaupt die Kommunikation auf dem Niveau nie da war, weil du immer irgendwie stark warst, weil du immer Themen übernommen hast, weil du immer da warst.
Keine Bedeutungen, keine Anzeichen.
Und du nie darüber gesprochen hast, wie schwierig es jetzt für dich war, einen langjährigen Mitarbeiter zu kündigen, weil er geklaut hat. Das ist extrem emotional belastend. Warum sprichst du darüber zu Hause nicht? Ich sag auch, die Frau oder der Mann daheim hat nicht die Rolle deines Beraters oder deines Psychologen, sondern es ist der Ehemann, die Ehefrau, der Partner, der dich im privaten Leben begleitet, unterstützt, dein Fels in der Brandung ist, im besten Falle. Aber das braucht es eben auf beider Seiten. Und viele Männer haben großes Ego-Thema und es dauert hin und wieder, aber ich habe mehr als genug, die dann plötzlich anfangen zu weinen. Die sitzen mir gegenüber und fangen an zu weinen, weil plötzlich die Dämme brechen, weil plötzlich Themen angesprochen werden, wie auch zum Beispiel schwieriges Verhältnis zur eigenen Mutter, die einen immer rund gemacht hat. Ein extrem schwieriges Verhältnis zum Vater, weil jetzt können wir hier die Pseudopsychologie-Keule schwingen, aber die meisten Themen, die hochkommen, das sind eben die, die in der Kindheit geprägt wurden und die immer noch massive Auswirkungen haben. Das heißt, wenn du als...
Siegmund Freud hatte auch damals schon recht, ja. Aber ich meine, ich will jetzt nicht jedes Problem darauf zu. Aber klar, am Ende des Tages sind es Erlebnisse im Leben oder Defizite.
Wenn du als kleiner Junge deine Emotionen nie ausleben durftest oder sie immer runtergemacht wurden, wenn du dir wehgetan hast, und dann erwartet man von einem Erwachsenen, dass er plötzlich reif seine Emotionen spürt und zulässt, so no chance. Wie denn? Es wurde ja nie gelernt. Und dann kommen plötzlich Sachen hoch, weil Emotionen wollen gefühlt werden, Emotionen brauchen Raum und es ist wie so ein Dampfkessel. Wenn du zu lange zu viel reinstopfst und unterdrückst, explodierst du irgendwann und das ist nie gut. Und dann kommt es eben genau dazu, es kracht privat, Streit mit der Ehefrau, dem Ehemann, man schreit die Kinder an, im Business ist man total unleidlich, die Mitarbeiter können nicht mehr mit einem sprechen, man ist cholerisch, so total unhöflich, respektlos, Termine sind unsinnig strukturiert und man sagt, läuft hier alles Fritte, ihr macht euren Job nicht, aber es liegt an dir. Es liegt nicht an deinen Mitarbeitern, es liegt nicht an deiner Frau, deinem Ehemann oder deinen Kindern, sondern es liegt an dir, weil du diesen Emotionen die Raum gegeben hast, weil du dich in der Art nie richtig reflektiert hast. Und das ist eine ganz gefährliche Kombi, die eben öfter bei Männern auftritt als bei Frauen. Aus meiner subjektiven Wahrnehmung. Weil ich aber auch ehrlicherweise aktuell deutlich mehr mit Männern zusammenarbeite als mit Frauen. So, und ich einfach ein sehr, sehr gutes Gespür habe auch für die Jungs, wo es da gerade hakt.
Ich danke dir. Ich glaube, ja, wir könnten darüber nachdenken und dann noch eine Folge drüber machen. Aber ich glaube, an der Stelle soll es das gewesen sein. Also lass uns festhalten, Männer müssen viel mehr kommunizieren, Männer müssen viel mehr zu sich stehen und mutig sein und brauchen nun mal Hilfe. Und ich finde, ehrlicherweise, ich sehe das ja halt auch, wenn ich mit Geschäftsführern spreche, dass da halt immer was ist. Und es ist nicht alleine zu lösen. In wenigen Fällen ist es alleine zu lösen, weil du, wie du sagst, es hat sich über die Jahre angestaut. Vieles hat man vergessen. Man kann sich gar nicht mehr daran erinnern. Also wenn man sich Geschichten erzählen lässt, dann sagt man, okay, und wie hat das angefangen? Ja, weiß ich nicht mehr, komme ich nicht mehr drauf. Auf jeden Fall hatte ich ja so einen Mitarbeiter und bla bla bla. Aber bei den Frauen ja auch, die haben dann halt auch manchmal dieses Druck-Konkurrenzkampf, wie seine Decke, die sie durchbrochen haben, dann haben sie einen schlechten Investor und auch da müssen sich weiterhin Sprüche anhören, aber die Sprüche gelten auch den Männern. Ich werde nie vergessen, ich hatte einen CFO im Bewerbungsgespräch, der hat auf mehrere hunderttausend Euro Jahresgehalt, war er bereit zu verzichten, weil er mir dann erzählt hat, dass er hat einen kleinen Sprachfehler und sagt, sie können sich nicht vorstellen, wie demütigend das ist, wenn ihr CEO sich vor der Presse darüber lustig macht, dass sie einen Sprachfehler haben. Und ich will da einfach nur raus. Und der war bereit, auf sehr, sehr, sehr viel Geld zu verzichten. Und den Job hat er mit Leidenschaft gemacht. Das sind so Sachen, wo ich sage, hey, das muss doch gar nicht so weit kommen. Und was du eben auch gesagt hast, ne? Der Laden überlebt, wenn du mal eine Woche nicht da bist. Ich danke dir vielmals, dass du da warst. Ich danke jedem, der zugehört hat. Euch hat es gefallen. Für jeden, der Alex nicht kennen sollte, was ich mir nicht vorstellen kann.
Erstmal shame on you. So.
Genau, der Episode nicht. Erstmal shame on you. Zweitens ganz schnell und zackig sofort Kontakt- und Vernetzungsanfrage schicken. Alex meldet sich immer sehr, 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 sehr schnell und auch zu unchristlichen Uhrzeiten, wie ich aus eigener Erfahrung mitteilen kann. Nein, vielen Dank, dass du da warst. Die Tradition gebietet ist, ich sage hier Danke und mache den Raum zu, nachdem du nochmal ein Statement, egal was, rausgehauen hast und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Tolga. Mein Statement, hör auf zu beurteilen und zu verurteilen, weil du willst doch nicht, dass das mit dir gemacht wird. Dankeschön.